Hinweise, Anregungen, Diskussionsbeiträge. Ich möchte vielleicht zum Thema Park and Ride sagen, dass wir das natürlich schon auch so sehen, dass wir das am liebsten regional machen würden. Also kurze Autofahrten, lange ÖPNV-Fahrten, das muss eigentlich das Ziel sein. Ist ja auch klar, und dem Thema Klimaschutzaspekt, nur so kriegen wir da auch einen richtig guten Effekt rein. Allerdings ist halt alles, was außerhalb der Freiburger Markung ist, da möchte ich schon mal einfach mal darauf hinweisen, ist natürlich nicht mehr unseres. Das heißt, wir sind auf Konzepte, Reden etc. pp. Angewiesen. Und insofern finde ich es einen großen Erfolg, dass das GUT mit Herrn Ueckermann, mit Herrn Herbst es geschafft hat, diese Bestandsanalyse gefordert zu bekommen, sodass wir zumindest mal einen guten Startpunkt bekommen für diese Diskussion. Und ich glaube, dass wir da schon in den richtigen Themen dran sind. Aber das ist natürlich auch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit, die wir da leisten müssen. Zu den vielen Fragen, Anregungen würde ich jetzt den Herrn Herbst erstmal bitten und dann den Herrn Ueckermann, dass Sie dazu Stellung nehmen. Bitte schön.
Ja, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich habe so ein paar Fragen, die wir jetzt auch, glaube ich, zusammengefasst beantworten können. Ein wichtiges Thema schien Ihnen gewesen zu sein, das Thema Dauerparken und Ticketing auf den P&R-Plätzen. Ganz ehrlich, wir haben da noch keine fertige Lösung. Und zwar ist das Thema nicht die VAG, sondern das ist der RVF. Wir haben einen Regioverbund und ein Verbundtarifsystem. Und da muss halt dieses Ticketing mit hineinpassen. Und die Idee ist auch nicht, das Pendeln irgendwie unnötig teuer zu machen, sondern eine Kombi-Ticket anzubieten. Und wir müssen genau das, Herr Kröckner, was Sie gesagt haben, dort berücksichtigen. Wie gehen wir mit dem Reo-Kartenbesitzer um und wie gehen wir mit dem Tagestouristen um? Beim Reo-Kartenbesitzer wird man wahrscheinlich auf so ein Reo-Karten-Plus-Ticket gehen, wo dann mit dem Kauf der Reo-Karte ein Parkausweis mit dabei ist. Der Tagestourist hat andere Bedürfnisse. Der soll sich am Automaten, der dann auf dem P&R-Platz beispielsweise stehen könnte, sich ein Kombi-Ticket ziehen, dann reißt er die Hälfte ab, legt die ins Auto. Damit kann man sehen, er ist kein Dauerparker oder kein Nicht-ÖPNV-Nutzer. Und mit der anderen Hälfte hat er einen Fahrschein für, ich sage jetzt mal eine Zahl, 1 bis 5 Personen in der Straßenbahn, Ticket hin und zurück. Aber genau diese Abstimmung, die ist relativ diffizil, weil es da um das Verbundticket und die verschiedenen Verbundausweise geht. Deswegen kann ich Ihnen da heute auch noch keine fertige Lösung präsentieren. Aber das Thema haben wir für dieses Jahr vor. Und genau das ist auch die, Frau Kalkreuth, was Sie gefragt haben, wie gehen wir an die Dauerparker ran? Das ist genau der Punkt. Wir wollen ja nicht, der Dauerparker ist ja für uns jetzt nicht derjenige, der länger als einen Tag dort steht, sondern es ist derjenige, der dort steht, ohne den ÖPNV zu benutzen. Das ist die Fehlbelegung, die wir vermeiden möchten, dass ein Mitarbeiter, der in einem Betrieb nebendran dort für seinen Pkw-Stellplatz bezahlen müsste, auf einem kostenlosen P&R-Platz steht und damit der Pendler nicht dort stehen kann. Messe, da verweise ich jetzt mal auf die Anlage 3 der Drucksache. Da haben wir die Bestandssituation der P&R-Plätze in Freiburg dargestellt. Die Messe hat demnach, also der P&R-Platzmesse, 70 Stellplätze, also nicht 40 oder 24, sondern es sind 70. Mehr ist dort nicht im Besitz der Stadt. Die Messeparkplätze sind natürlich grundsätzlich denkbar als P&R-Möglichkeit. Allerdings gibt es da natürlich die Schwierigkeit, dass sie manchmal zur Verfügung stehen und manchmal nicht. Das heißt, da ist es dann auch mehr ein Kommunikationsthema. Wie kann ich dann kommunizieren, dass dieser P&R-Platz als solcher dann auch nutzbar ist oder nicht? Denn sobald da eine Veranstaltung ist, sobald die Parkplätze für die Messe oder für die eine Veranstaltung auf der Messe genutzt werden, stehen die halt auch nicht zur Verfügung. Und sie sind auch keine städtischen Parkplätze, öffentlich gewidmete Parkplätze, sondern Parkplätze der Messegesellschaft. Hochkarade, sagen Sie noch was zu, oder? Das Thema Verkehrsschau, Frau Schremp, das ist nicht aus der Mode gekommen. Die finden, ich sag mal, eigentlich wöchentlich statt. Verkehrsbehörde, Polizei, Vertreter des GOTs nehmen solche Verkehrsschau nach wie vor noch wahr. Und genau solche Themen werden dort behandelt. Sehen Sie es mir nach, warum jetzt das Halteverbotsschild in der Straße da ist oder die Parksituation da so ist, wie Sie es jetzt beschrieben ist, kann ich Ihnen jetzt so an der Stelle hier nicht beantworten. Aber Verkehrsschauen finden nach wie vor statt und werden auf Antrag dann auch da durchgeführt. Wann die Brühl-Beurbarung umgesetzt wird, das kann ich Ihnen heute hier auch nicht sagen, weil es davon abhängt, welches Gebiet denn als nächstes kommt. Wir haben jetzt festgelegt, wir machen Oberau und Herdern oder Herdern und Oberau. Und dann haben wir weitere Gebiete auf der Agenda. Wann jetzt welches Gebiet drankommt, ist so noch final noch nicht entschieden. Genau, und Herr Gusfeld, Sie hätten unseren Antrag schreiben können. Also die Punkte, die Sie genannt haben, stehen genau im Antrag so drin. Also mal überspitzt zu sagen, so doof sind wir auch nicht. Und das Land hat das auch erkannt und hat genau deshalb uns auch diese Förderung zuteilwerden lassen, weil es genau diese Themen sind, die Sie beschrieben haben oder der Bürgermeister auch nochmal aufgegriffen hat. Kurze Pkw-Wege, lange ÖPNV-Wege, auch die Ausdehnung des P&Rs, des Bike-and-Rides ist ein Thema, was dem Land gut gefallen hat, dass wir das im Antrag drin haben. Und wenn wir von der Bestandsbetrachtung reden, dann kommen natürlich so Themen wie die Qualität der Abstellanlagen. Sind sie überdacht? Sind sie abschließbar? Sind es Käfige? Sind es Boxen? Solche Themen kommen da genau mit rein. Und die stehen in dem Antrag drin und wir werden das auch so bearbeiten.
Ich habe die beiden technischen Fragen, die ich gerne beantworten würde. Frau Kalkreuth, die Frage, warum nicht mehr Grün auf den Park-and-Ride-Plätzen? Da muss man differenzieren. Es gibt zwar für die eigentliche Parkfläche technische Möglichkeiten, nennt sich Rasengitterpflaster, Rasenfugenpflaster, sind aber einzig dazu gedacht, dass versickert werden kann, weil wenn ein Parkplatz genutzt wird, kann da nichts wachsen durch die Radialkräfte. Das heißt, wenn Sie sowas sehen, wo was Grünes wächst, dann ist das ein Parkplatz, der nicht genutzt ist. Die Versickerung, das möchte das Umweltschutzamt nicht, dass wir versickerungsfähige Parkplätze machen. Insofern werden die bei uns versiegelt. Wenn es die Randbereiche angeht, der Parkplätze oder Park-and-Ride-Plätze, dass man da mehr Büsche oder Grünbereiche oder Bäume macht, das gibt es zum Teil. Der Herr Herbst hat mir gesagt, Munzinger Straße stark begrünt. Ich nehme jetzt das Beispiel Zähring, Park-and-Ride-Endhaltestelle. Da haben sich die 340 Parkplätze so entwickelt, dass wir die bestehende Fläche genommen haben und haben reingebastelt, was geht an maximalen Parkplätzen rein. Und dann kann man nicht sich die Frage stellen, nehme ich ein Baumquartier oder nehme ich einen Parkplatz? Und in der Regel, aufgrund des Parkdrucks, sind es dann eher Parkplätze, die abgebildet werden. Und das ist dann auch gleich der Übergang zu Ihnen, Herr Grügner, wo Sie gesagt haben, man muss in die Höhe gehen, da sind wir überhaupt gar nicht auseinander. Die Entwicklung der Park-and-Ride-Plätze wird in die Höhe gehen. Es gibt da die drei Möglichkeiten. Man kann in die Fläche gehen. Die haben wir so gut wie nirgendwo, außer vielleicht an der Padua-Allee, wenn man dann da noch flächenmäßig erweitern wollte und nichts anderes dort macht. Dann gibt es die Möglichkeit, in die Höhe zu gehen. Das ist die nächste preisliche Staffelung. In die Richtung wird es gehen. Da kann man entweder eine reine Parkgarage hinstellen, à la IKEA, oder man kann was kombiniert mit einer anderen Bebauung machen. Das ist dann aber ein Thema, was man sich stadtplanerisch anschauen muss. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, in die Tiefe zu gehen. Das ist die teuerste. Aber das, was wir jetzt demnächst machen werden müssen, ist einfach durch Parkdecks in die Höhe zu gehen. Und da ergeben sich auch die Summen, die im Haushalt teilweise angemeldet sind. Also Sie können es mal ganz grob über den Daumen sagen, wenn Sie einen ebenerdigen Parkplatz haben, zwischen 2.000 und 4.000 Euro, wenn Sie eine Parkgarage haben, zwischen 8.000 und 9.000 Euro, einfache Variante ohne Fassade, und eine Tiefgarage, je nach Untergrundverhältnissen, zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Dann können Sie mal ungefähr abschätzen, in welche Richtung das Ganze geht. Und wenn man keine Fläche mehr hat, so wie zum Beispiel in Endhaltestelle Zähring, das hat jetzt jeder im Kopf, das sind die 340, die maximal reingehen, die sind ausgebucht. Wenn man dann was machen will, dann muss es in die Höhe gehen. Insofern sind wir da nicht auseinander.